Die Leute verstehen oft nicht, dass hinter dem Du kannst es doch eine irre Arbeit steckt. So Leute, die stimmbegabt sind, die kriegen zwar diese Begabung mit hinein ins Leben, aber in der Welt kriegen sie nichts geschenkt.
FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Zeit für Zuversicht. André Heller im Gespräch mit Christian Zeiler. Das folgende Gespräch fand am 6. September 2025 im Rahmen des 10. FAQ Bregenzer Wald in der Zimmerei und Tischlerei Kaufmann in Reutel statt. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Mir eilt ein exzentrischer Ruf voraus und das nützt mir sehr. Weil es kann alles passieren heute. Ja? Ich will Ihnen gleich sagen, der Christian hat meine so dicke Biografie geschrieben.
Die übrigens dort hinten, wo Tirolia steht.
Das ist der Grund für die Veranstaltung, du willst dein Buch verkaufen.
Ja, sicher. Ja. Ich wollte es erst nachher sagen.
Ja. Aber wenn es irgendwas gibt, was ich nicht weiß über mein Leben, wenn ich einmal stirb, dann kommen die alle zu dir und sagen, was ist wahr? Wie war das wirklich? Ja?
Ja.
War der wirklich 6 Jahre bei den Eskimos als Bauleiter?
Kühlschrank-Verkäufer.
Ja. Wie geht's Ihnen? Machen wir uns einen schönen Mittagstag, was sagt man denn?
Ja, wir sprechen jetzt über ein Thema. Das Thema heißt Zuversicht. Also über das sprechen wir auch, würde ich sagen.
Und ja, wenn du das hast, dann red.
Ja. Weil ich muss meinen.
Sie sind auf das Thema gekommen.
Weil wenn man mit Menschen zusammenkommt, ist im Moment Zuversicht etwas, was nicht ganz oben auf der Liste steht, sehr oft, sondern Sorge oder Betretenheit oder Ratlosigkeit auch in einem sehr großen Ausmaß. Und deswegen wollte ich gern mit dir über dieses Thema sprechen, weil dein Leben, wie du weißt, ja, doch einige, einige Auf- und
Abbewegungen. Organische Rotzpippen. Ja?
Einige Auf- und Abbewegungen hatte. Nicht? Und ich manchmal, wenn ich nicht gut schlafe zum Beispiel, dann fällt mir ein Lied von dir ein, das heißt: Wie komme ich nur durch die Nacht? Was hat mich so schlaflos gemacht? Kommt es vom Rauschen des Bluts oder vom Sinken des Muts? Und wenn es so ein Lied gibt, muss es ja jemand geschrieben haben, der mit dem Themenkreis vertraut ist. Ne?
Ja, das bin ich sehr. Ich bin immer ein Angstkind gewesen. Ein organischer Feigling, der sich in mutige Situationen gebracht hat, in denen er dann festgestellt hat, er kann es eh irgendwie. Und die Summe dieser Erfolgserlebnisse, dass ich was kann, was ich mir nicht zugetraut habe, macht dann ein Selbstwertgefühl, das man brauchen kann, wenn man solche Projekte versucht wie ich. Und ich bin ein Abenteuertyp und denke mir immer, was sagt das innere Kind zu mir? Dieses innere Kind spielt eine gewaltige Rolle in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich nicht aus meiner Familie stammen kann. Und meine Familie hat sehr früh gemerkt, dass ich nicht dazugehören kann. Dann haben meine Lehrer und besonders in den Internaten, die Pfarrer bei den Jesuiten, haben, glaube ich, überhaupt nur gebetet. Die haben ja sehr viel gebetet, aber überhaupt nur, ob mir nicht was passieren könnte, dass ich aus diesem Internat rauskomme. Und man musste dort, du kannst mir übrigens jederzeit unterbrechen und kannst sagen, das kenne ich schon.
Naja,
Aber ich kann das dir gegenüber auch machen. Ja?
So, da sagst du, das kennst du schon.
Ja. Ich habe so sehr gelitten unter diesen Frühmessen. Ich war aus einem jüdischen, halbjüdischen Haushalt mit meinem Vater, der einen katholischen Wahn hatte nach dem Krieg. Er hat im Ersten Weltkrieg, wo er hoch zu Pferd, ich glaube, du kennst ein paar Fotos davon, im Krieg ist so und so. Schon komisch, wenn man seinen Vater 60 Jahre zurück auf ein Pferd sieht und sich denkt, das arme Pferd. Und er hat sich dann taufen lassen, weil er gedacht hat, das ist wichtig für eine Karriere beim Militär. Und das war sicher auch so. Wenn man ein Jude war, hatte man es sehr schwierig, im Ersten Weltkrieg über einen bestimmten Rang hinaufzuwachsen. Und der Papi, wie ich ihn genannt habe, der hat ganz, ganz, ganz tapfer und leidenschaftlich wollen, ich weiß nicht, dass er General wird oder sowas. So wie er später von mir wollte, dass ich...
Dass du Papst wirst.
Nein, das war nicht... So größenwahnsinnig war er nicht, aber Kardinal.
Ja.
Und du kennst ja auch zumindest von Fotos diesen Hausaltar, den er mir machen hat. Was, den gibt es heute noch. Wir haben eine große Süßwarenfabrik gehabt. Ich hoffe, sie sind ein bisschen vorbereitet auf diesen Tarnenteil. Und niemand in unserer Familie war an diesem Geschäft interessiert, am wenigsten mein Vater. Mein Vater war dann nach dem Krieg, da kam er als Sieger zurück, weil er war französischer.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, 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 wir schmeißen herum mit dem Thema.
Mit den Kriegen.
Ja, und da habe ich dann meine Geburt geschenkt bekommen, indem er und meine Mutter sich zum Entsetzen meiner Mutter, von der er geschieden war, er hat sich scheiden lassen.
Weil
er
gesagt, sie zu schützen.
Naja, um die Firma irgendwie zu schützen. Ja. Weil er hat gedacht, die Firma, die arisiert war, könnte vielleicht der arischen Mutter zugeschlagen werden. Ist aber zugeschlagen worden einem Jagdfreund vom Göring, Nona. Hm. Und meine Mutter hat sich natürlich im Krieg in 2, 3 andere Männer verliebt, was nicht günstig war nach dem Krieg, weil der Vater sehr rachsüchtig war. Und er kam dann zurück, eben in einem Jeep sitzend mit, weiß ich nicht, 150 Konservendosen auf der Ladefläche hinten, die gab's, hat was Schreckliches getan, sofort, ich weiß nicht, was das Gegenteil von arisiert ist, er hat sich eine Villa genommen in Ischl, wo meine Mutter war, mit äußerster Brutalität, hat die rausgeschmissen, die da gewohnt haben gerade. Und meine Mutter wusste gar nicht, dass er da ist, sondern war mit ihrem Geliebten im letzten Stockwerk von einer Villa, die meinem Vater gefallen hat. Und dann hat sie mal vor die Tür geschaut, weil sie die Stimme von jemand erkannt hat. Und das war mein Vater. Und der erste Satz nach der Wiederbegegnung 1945 war, Jesus, na, der Steffel ist wieder da. Es gab auch meinen Bruder, der war viel älter und der hat den Krieg erlebt in Guttenstein, wo meine Großmutter gewachsen ist. Guttenstein wird Ihnen nicht so bekannt sein, das ist das internationale Epizentrum des Blasenkatars. Dort hat es viel geregnet, dort war es feucht. Man war froh, wenn im Bett kein Moos war. Und da war eben meine Großmutter, mein Vater hat eine Villa, die uns gehört hat, in seiner unendlichen Weisheit 1954 verkauft, weil er gesagt hat, die Russen gehen nie weg. Sie wissen. Und dann hat er noch am Brahmsplatz, einem der schönsten und wertvollsten Plätze Wiens, eine zweite Villa verkauft, immer mit dem Satz, die Russen gehen nie weg. Und so sind wir nicht wirklich reich geworden. Und dann war eben meine Mutter vollkommen in den Händen von diesem grausamen, merkwürdigen, aber sehr lehrst, das große Buch noch nicht geschrieben ist. Das gilt sowohl für die Kriegsgefangenen wie auch für Juden, die zurückgekommen sind oder die im KZ waren. Nach all der Zeit kommen die nach Haus und da ist die Frau plötzlich mit jemand anderen verheiratet. die hat sich verliebt, die hat ein neues Leben begonnen und man kann sie im Grunde genommen nicht verübeln. Und dann steht der Mann, der voll Sehnsucht kommt und sagt, jetzt will ich sie umarmen, jetzt fangen wir ein neues Leben an und kommt drauf, dass die Frau ein Kind von jemand anderem hat. Und dann hat er entschlossen, es gibt ein neues Kind, das neue Kind war ich. Und es war so.
Aber es hat ein Erdbeben gebraucht, damit du gezeigt werden konntest.
Bravo. Ja. Das hat sich dann herausgestellt und wurde bewiesen, ja, durch eine Postkarte, die wir irgendwie gefunden haben, in Montreux, glaube ich.
Ja. Also, ich war nicht dabei, aber die Aufzeichnungen.
Ich habe was anderes gehört. In Montreux. Und tatsächlich an dem Tag, an dem ich gezeugt wurde, war ein Erdbeben. Und ich habe mir gedacht, drunter macht das heute nicht. Ne? Und dann bin ich 1947 geboren, am 22. März. Und mein Vater, der Charmanteste der Charmanten, hat zu meiner Mutter gesagt, das Kind muss heute noch auf die Welt kommen, weil ich fahre morgen zu meiner Geliebten nach Paris. Alles nicht sehr sympathisch. Aber später bin ich darauf gekommen, dass er so ein guter Lehrer war. Und ich bin ihm so dankbar, weil ich, wenn ich das Gefühl habe, wie soll ich das machen, dieses Projekt, oder welche Entscheidung soll ich treffen, dann denke ich immer an ihn und sag mir, mach das Gegenteil von dem, was er gemacht hätte. Ich meine das ganz im Ernst. Und dafür liebe ich ihn auch. Und ich liebe ihn für andere Sachen, die ich damals nicht verstanden habe. Kann ich Ihnen dann ein paar Beispiele geben. Auf jeden Fall, er war zurück. Ich bin auf die Welt gekommen. Mein Bruder kam aus Guttenstein zurück, wo meine Großmutter gelebt hat und wo die Großmutter, die eine femme fatale war, eine fantastische, bis zu dem Tag, wo sie sich in einer Art von Selbstbestrafungswahn in den Gemeindearzt von Guttenstein verliebt hat, der ausgeschaut hat wie der Albert Schweitzer und der eine Sensation war für mich, weil er ein Glasauge hatte. Und wenn immer wir beim Mittagessen gesessen sind, hat der Onkel Alberg plötzlich das Glasauge in die Suppen fallen. Und ich habe ihn dann vor dem Essen meistens gebeten und habe gesagt, Onkel Albert, bitte. Und meine Großmutter hat das narrisch gemacht, besonders wenn Gäste da waren. Sie hat gesagt, mach's nicht. Und ich habe gesagt, bitte mach's. Bang! In die Nudelsuppen. Und die Russen werden nie kommen. Unser schöner Besitz dort war weg. Und der Albert-Onkel hieß Albert Pogatschnik, was meine Großmutter, die eben so fein war, irrsinnig gemacht hat. Wie soll ich mit Pogatschnik leben können? Und sie wollte sich dann nicht dieser Hochzeit stellen und hat sie mal gesagt dem Albert. Und er hat eine unglaubliche Begründung für die Hochzeit ihr gegeben. Ich habe doch schon einen Elektroofen gekauft. Schön, ne? Kann man sich merken.
Ja, aber absolut schlüssig.
Und dann, ich bin gleich fertig, ich erzähle nur die Pieps. Pieps hieß die Großmutter, weil sie so eine hohe Stimme hatte. Und sie hat dann vorher schon geheiratet gehabt. Sie hat 4 Ehen gehabt. Bei der ersten mit dem schönen Hans Wenig, einem Hofrat für Brückenbau, der eben Hofrat wurde, weil er so exzellent war. Und wie dann im Ersten Weltkrieg irgendeine feindliche Kompanie über eine seiner Brücken marschiert ist, ist die zusammengestürzt. Und dafür Österreich, Herzmanowskier Land, hat eine Belobigung bekommen, weil er den Feind aufgehalten hat. Und er war so wunderschön. Ich habe Fotos von ihm gesehen und ich habe ihn ja auch noch gekannt. Und die Pieps hat sich haltlos in ihn verliebt. Aber Schönheit ist natürlich keine ewige Grundlage für eine Ehe. Und da
kurze Ehe vielleicht.
Ja. Aber die Ehe war ja schon deswegen kurz, weil bei der Hochzeit, und mein Leben ist angefüllt mit solchen Geschichten, weil bei der Hochzeit, wie sie Ja gesagt hat, in der Sekunde oder in der Minute, wo sie Ja gesagt hat, sich hinten ein Mädel erschossen hat in der Kirche. Weil die ihn geliebt hat, den Ob, wie er hieß. Und dann ist die Pieps gefragt worden, was sie dazu sagt, und sie hat gesagt, es ist kein guter Anfang. Und dann hat der Ob gesagt, wo fahren wir auf Hochzeitsreise hin? Und allein in dieser Entscheidung verstehen Sie den Charakter von dieser großartigen Frau? Sie hat gesagt, Hans, ich möchte gern die italienische Reise machen. Und er hat gesagt, was meinst du darunter? Die vom Goethe. Und ist dann mit der italienischen Reise von Goethe in ein Reisebüro gegangen und hat gesagt, buchen Sie mir das. Wenn Sie es gelesen haben, wissen Sie, es ist mehr als 70 Stationen. Und da hat sie sich unglaublich drauf gefreut. Und sie wusste, das wird sie ein bisschen ablenken von der Fadesse, die der Hans gehabt hat, ihr Mann. Das war immer so ein absolutes Schreckgespenst in ihrem Leben, Fadesse. Nur keine Fadesse. Und sie hatte in Gutenstein in einem schönen Biedermeierhaus gewohnt und da waren Briefe vom Oscar Wilde an der Wand. Und es waren Bilder vom Gauermann und es waren Möbel aus dem Besitz des Bundesmobiliendepot von der Sissi und so. Also das war ein Erziehungsfaktor erster Klasse für mich. Und wie sie dann in Venedig angekommen waren auf der Hochzeitsreise, so relativ am Anfang, war dort der Peter Altenberg, der Karl Kraus, der Adolf Loos. Und sie hat zu meinem Großvater gesagt, weißt du was, fahr du allein weiter. Und mein Großvater, der tatsächlich ein Schnorrer war, hat gesagt, es hat so viel gekostet, mit oder ohne dir, ich fahre jetzt weiter. Und er ging alleine auf Hochzeitsreise. Also, Sie merken ein bisschen was von der Struktur in unserer Familie. Jetzt bin ich ruhig, ungefähr eine halbe Stunde. Und so bitte so.
Diese Geschichten erinnern mir jetzt daran, ich habe einmal mit dem Vidi Resetaritz ein Gespräch über sein Leben gehabt und da sind wir nach anderthalb Stunden dort gewesen, wo er sechs war. Also die Abschweifung ist schon auch ein schönes Stilmittel, aber ich möchte einen kleinen Sprung machen, weil aus dem Leben, das du im 13. Bezirk, wo du aufgewachsen bist, hattest, bist du einerseits durch Schulbildung, mehrere verschiedene Schulen und dann durch deine Universität, wie du es genannt hast, das Havelka rausgekommen. Wo war der Sprung, wo du gemerkt hast, ich erkenne eine andere Welt? Es gibt was anderes als das, was ich bisher gesehen habe.
Ja, das war relativ bald. Das hat wieder mit der Pieps zu tun. Also bei uns zu Hause war die Freundlichkeit nicht zu Hause. Ja? Und ich wusste immer, der Vater hat wirklich diesen Anspruch, dass ich Kardinal war, hat mir diesen Altar machen lassen und ich musste Messe lernen und der Schilling Michael hat ministriert. Und wenn wir Gäste hatten, da gibt es bei vielen Familien dann den Augenblick, wo man der Tochter sagt, kannst du ein bisschen Klavier spielen oder sing was vor. Und bei mir hat der Vater gesagt, du musst jetzt eine Messe lesen. Und das habe ich gemacht, weil es mit was Angenehmem verbunden war. Ich durfte am Schluss Geld abkassieren. Das ist eine und davon habe ich mir Tarzan-Hefte gekauft. Und wenn dann die Tante Helga und der Onkel Karl bei mir waren oder bei uns, dann habe ich schon darauf gedrängt, dass ich eine Messe lesen kann, weil ich wusste, da ist ein neues Tarzan-Heftel rauskommen. Und ich habe gemerkt, das eine ist eine Welt aus Nerzmäntel und Kitzbühel und das andere, unsere Köchin, die Gretel, ist eine Welt aus Sinnlichkeit, aus Singen, aus Lachen, aus Dankbarkeit für bestimmte Dinge, aus Freude haben können. Und dann bin ich oft emigriert in die Küche, wo die Gretel war. Und das ist die Grundlage dafür, dass ich jetzt zum Beispiel mich so fürs Wienerlied interessiere, die letzten 60 Jahre. Jetzt, die letzten 60 Jahre. Und wir haben zweistimmig gesungen, wenn's der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Und ich habe oft ihre Hand gehalten und sie hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das geht schon in Ordnung, die Eltern sterben irgendwann einmal. Und das war bei uns die Nettigkeit in der Familie. Und wie ich dann zu den Jesuiten ins Internat gekommen bin, wenn ich einen Blödsinn rede, besserst mich aus. Ja. Ja. Dann habe ich gewusst, jetzt wird's hardcore. Und das war nicht ein Internat, sondern das war eine Zurechtbiegungsanstalt. Kalksburg hieß das Ganze. Und ich nenne das immer die Kinderinquisition. Und da habe ich gewusst, zu Hause war es schön. Gemessen an dem, was ich dort erlebt habe. Und dort musste man jeden Tag um 6 in der Früh aufstehen. Mit einer Trillerpfeife wurde man geweckt. Man musste dann ministrieren, man musste beichten. Sonst hätte man die heilige Hostie nicht im Mund zergehen lassen dürfen. Die durfte man aber, wie alle Ministrantinnen und Ministranten hier wissen, durfte man nicht zerbeißen. Das war eine Todsünde. Und dann haben wir immer beten müssen zu irgendwelchen Heiligen. Es gab die Heiligen des Tages, die Heiligen der Woche. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Ich kenne die Heiligen nicht. Die Heiligen kennen mich nicht. Warum sollten die mir helfen? Warum sollte ich mich mit ihnen intensiv beschäftigen? Und dann habe ich beschlossen, dann schaffe ich mir jetzt meine eigenen Heiligen. Wenn ich zu denen bete, macht es wenigstens einen Sinn. Und dann habe ich mir zum Beispiel in der Nähe, wo das Schlössl vom Hofmannsthal in Rodaun spielt, das alles, das ist am Stadtrand von Wien, und dann habe ich den heiligen Hofmannsthal mir geschaffen, den heiligen Schubert mir geschaffen, auch schon sehr früh den heiligen Picasso. Übrigens war der Hofmannsthal der erste Mensch in Österreich, der einen Picasso besessen hat. Das hat mir auch immer ziemlich imponiert und hat ihn mir zurechtgerückt und immer doch, muss ein großartiger Mensch gewesen sein. Und ich habe dann also mich schon gefreut auf die Messe, weil ich immer zu meinen Heiligen beten durfte. Und dann irgendwann... Die
Kollekte durftest du nicht mehr machen.
Ja, habe ich auch nicht mehr gebraucht, weil da habe ich schon Taschengeld bekommen, ein bisschen. Und von meinem Taschengeld, deswegen habe ich vorher auch diesen Mantel angehabt, ich bin so ein erfrorener Mensch, mir ist fast immer kalt. Und von meinem ersten Taschengeld habe ich mir gekauft einen Thermophor. Im Ernst. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Kind in der Geschichte der Menschheit gibt, dass sie vom ersten Taschengeld einen Thermophor gekauft haben. Und das habe ich mir mit einem Strick um den Bauch gebunden und saß dann in der Schule mit dem. Also das sind so kleine Einblicke von Kalksburg. Und immer habe ich gebetet, wofür ich mich halt ziemlich geniere, dass der Papi stirbt.
Und es wurde erhört.
Eines Tages schaue ich aus dem Fenster, das war so, gibt es halt noch so ein kasernenartiges Gebäude, und ich sehe da einen weißen Renault Dauphin kommen durch eine Allee, und ich wusste, es ist das Auto von meiner Mutter. Und in der Sekunde habe ich gewusst, der Papi ist gestorben. Und die Mutter kommt und weint nicht und sagt mir, jetzt kannst du weinen, der Vater ist tot. Und ich war nur damit beschäftigt, mir zu sagen, bitte fang an zu weinen. Das ist so peinlich, wenn du jetzt in die Schule hineingehst und da ist der Generalpräfekt und der versucht dich zu trösten und du bist schon getröstet, du vor dir selber. Und dann hat der genau das gemacht, es tut mir so leid und wir sind alle für dich da. Und da habe ich mir gedacht, bitte nicht, der ist jetzt nicht hier für mich da. Und dann kam dieses Begräbnis. Und da ist eingeflogen worden die Mama Heller, die Mutter von meinem Vater. Eine unglaubliche jüdische ältere Dame, die mittlerweile in Baden bei Wien gelebt hat, im Hotel Esplanade. Und dort waren alte Leute, die halbwegs begütert waren. Und da war das, was mir am meisten nicht imponiert hat, war, dass ich die Mama Heller, wie sie hieß, besucht habe. Und sie hat immer zu mir gesagt, komischerweise habe ich das genau in der Sekunde jetzt gemacht, mach so, dann kriegst du eine Stupsnase. Das war für sie sehr wichtig, dass ich nicht irgendeine jüdische Nase habe. Und das Zweite, was mir wirklich imponiert hat, nämlich im schrecklichsten Sinn, sie lag dort in einem Bett, ja, in diesem Altersheim, und wenn ich gekommen bin, hat sie unter der Duchend hervorgezogen eine Torte. Und das fand ich so überirdisch grauslich. Und einmal habe ich ihr hinter das Nachtkastel gespieben. Und das war dann wirklich das Ende von diesem Torten Terrorismus. Tote. Und die war der einzige Splitter von dieser alten Familie Heller, die in Wien gelebt hat. Sie hatte 4 Söhne, einer davon war mein Vater. Mein Vater war in der Emigration, mein Vater war in der Exilregierung von de Gaulle und er war der Verbindungsoffizier zwischen der Exilregierung in London und dem Weißen Haus in Amerika, das mein Vorzeit Trump an der Regierung ist, fallen mir solche Sachen nicht mehr ein. Und er hat sich so gefürcht vom Fliegen, weil da musste man immer hin und her fliegen zwischen London und Washington. Und ich habe ihn dann gut verstanden später. Er hat sich so gefürcht vom Fliegen, dass er opiumsüchtig geworden ist, weil er für diese Flüge sich immer eine Droge nehmen musste. Und das war er dann immer, bis zu seinem Tod. Und wie ich auf der Welt war, habe ich nur mehr diesen drogensüchtigen Vater erlebt, was zwar interessant war, aber aberwitzig. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er mich je gestreichelt hat. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin kein armes Kind, damit das klar ist. Ich habe ja mich gehabt. Ja? Und er hat mich auch nie bei der Hand gehalten. Und das Innigste, was ich mit ihm erlebt habe, ist, dass wir in der Altgasse in Hitzing spaziert sind und da vorne ist eine Frau gegangen und er hat gesagt, pst. Und ich sage, was ist los, Papi? Das ist der Tod. Wenn wir die überholen, dann sind wir tot. Da haben wir gedacht, okay, gehen wir langsam. Und also das waren so die Liebesmomente. Und du kennst ja die furchtbare Geschichte, wo die Mutter sich umbringen wollte. Also da gab es dann die Ferien in St. Gilgen, auch nicht ohne Blasenkartei. Ja? Und die Mutter hatte dort auch einen Geliebten. Und der Vater, wenn der im Sommer gekommen ist, ist das natürlich alles aufeinander geclasht. Seine Eifersucht, die auch eine Frechheit war, weil er hat jede Menge Freundinnen in Paris gehabt. Und Mutters Sündenregister in Liebesgeschichten. Und eines Tages, es gibt einen Film drüber, einen Kinofilm, aber ich finde ihn nicht besonders gut. Aber die erste Szene ist interessant.
Rupert Henning, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, Verfilmung von dem gleichnamigen Buch, das es da hinten gibt, wo Tirolia steht.
Ich beschließe soeben, dass es einen Rabatt von 80% gibt. Und jetzt schau, wie es weiterkommt. Und die Szene, von der ich rede, ist, und das ist ganz gut in dem Film, dass plötzlich an einem Landungssteg oder Badesteg meine Mutter an mir vorbei rast in einem Dirndl und ins Wasser hupft, mit Schuhen an und dann springt mein Vater in ein Ruderboot, rudert ihr nach und ich habe mir gedacht, er wird sie jetzt retten und haut ihr mit dem Ruder am Kopf und sagt, verreck, das ist das Beste für uns alle. Habe ich mir schon gedacht, jetzt wird es wirklich Zeit, dass du stirbst. Ja. Und dann ist mein Bruder ins Wasser gehupft, der Fritz. Meine Eltern waren so wahnsinnig fantasievoll. Der große Fritz, der kleine Franz. Ich habe gedacht, da ist euch wirklich was eingefallen. Und mein Bruder will die Mutter retten, die strampelt und versucht unterzugehen. Und ich aus einer hochinteressanten Reflexgeschichte springe auch ins Wasser. Und wie ich drinnen bin, fällt mir ein, dass ich nicht schwimmen kann. Und der Vater hält mir das Ruder hin und zerrt mich heraus und die Mutter nicht. Und dann hat mein Bruder meine Mutter gerettet, sie ans Ufer gezogen. Und dann ist auch wieder eins dieser unvergesslichen Bilder, da hat er sie hingesetzt in seiner Lederhost und hat begonnen, große Ziegel, große, wie heißen diese Steine?
Kieselsteine.
Genau. Ziegelsteine wäre übertrieben gewesen. Kieselsteine zu lutschen. Vollkommen ausdruckslos hat er sich einen Kieselstein nach dem anderen im Mund gesteckt und hat die wie Zucker und gelutscht. Und ich war wieder einmal gefordert, wie komme ich aus dem Ganzen raus? Und dann kam die Geschichte, das ist die letzte, die ich in diesem Kindheitszusammenhang erzähle, wie ich plötzlich in die Schweiz exportiert wurde. Weil die ist wirklich formgebend für mich. Also Der Vater ist dann irgendwann einmal gestorben, aber knapp davor hat er gesagt, diesen unvergesslichen Satz, das Kind müssen wir zurechtschleifen. Und da hat er mich genommen eines Tages, ohne Vorwarnung, hat gesagt, die Gretel hat dir den Koffer gepackt und jetzt fahren wir in die Schweiz. Ich war nie vorher in einem Flieger und in die Schweiz wollte er fahren, weil die Mama Heller, die dann später nach Baden kam, dort gelebt hat, in Bern. Und vor dem Krieg ein bisschen Geld in die Schweiz zu retten. Zu der kam ich. Ich weiß genau, wie die gerochen hat. Das sind so Sachen, die man nie im Leben vergisst. Früher hätte ich gesagt, sie hat so gemirtelt wie eine alte Speis. Aber das stimmt nicht. Die hat so wie ein eigenes Parfum aus Tannenzapfen oder so gerochen. Und da sind Sachen passiert, die mir sehr gefallen haben. Die Großmutter war im Krieg, Zweiten Weltkrieg, in einer Korrespondenz mit Winston Churchill.
Das weißt du auch.
Und, das hat man wertet.
Und hat dem, weil dazu hat es irgendwie Zugang über die Schweizer Firma Cahier, hatte glaube ich geheißen, auch eine Schokoladenfabrik. Und hat dem immer Schokoladen geschickt, dem Churchill, was er schon brauchen konnte. Und ich glaube, nach der 20. Schenkung hat er geantwortet einmal und hat gesagt, da muss ich mich jetzt einmal bedanken. Und die Großmutter hat ihn intelligenterweise so verehrt, weil er gewusst hat, das ist der Einzige, der sich gegen den Hitler wirklich stemmt. Und wenn das je zu gewinnen ist und wenn wir je unsere Zukunft retten können, dann wird es dieser Herr Churchill machen. Das hat sie mir auch erklärt. Und dann hat sie gesagt, ich zeige dir jetzt eine Kostbarkeit. Mein Vater hat das nicht gekannt. Ich wäre vielleicht gewesen sein. 8, 9 Jahre. Ich springe in den Zeiten, wie Sie merken. Aber es ist egal, weil am Schluss passt eh alles zusammen. Und da hat sie mir gezeigt, eine silberne Dose, ich glaube vom Josef Hoffmann. Und da waren drinnen so Fetzerln, Papierfetzerln. Und sie hat diesen Brief vom Churchill ausgekocht, wie man einen Tee auskocht, und hat das Wasser getrunken. Das hat mir gut gefallen, weil sie wollte den in sich haben, den Retter. Und ich weiß, dass ich damals ein bisschen geweint habe, weil ich mir gedacht habe, aha, da ist irgendwas im Schwange, was ich bisher nicht gekannt habe und was mir imponiert. Dann ist der Vater mit meinem Koffer nach Les Sierres gefahren mit mir. Das ist in der Nähe von Montreux, meinem Zeugungsort. Und wir sind in die Berg hinaufgefahren mit irgendeiner kleinen Eisenbahn. Und ich konnte kein Wort Französisch. Und dann sind wir eine Viertelstunde gegangen und kamen zu einem Haus. Das könnte auch hier stehen. Und dann hat er dort angeklopft an der Tür und es hat eine Nonne mit einer Schwanenhaube aufgemacht. Und ich habe sowas noch nie gesehen gehabt in meinem Leben. Und dann hat der Vater in einer Sprache, die ich nicht gekannt habe, Französisch, mit der geredet, mit der Nonne, ist mir über den Kopf gefahren mit der Hand, wie man einen Hund über den Kopf hat, hat mir nicht den Schimmer einer Erklärung gegeben, was da los ist und wieso ich da stehe. Hat gesagt, da geh hinein, die Nonne hat mich bei der Hand genommen, die Tür ging zu. Und ich stand, ohne zu wissen, wo ich bin, warum ich da bin, wie ich meine Zukunft zu erwarten habe, in einem Land, wo ich mit niemand kommunizieren konnte, mit diesem Kinderkofferl in der Hand. Habe nicht gewusst, ist das meine Zukunft? Bleibe ich da 10 Jahre, bleibe ich da 10 Tage, bleibe ich da 4 Stunden? Und bin hineingeschubst worden. Und da waren vielleicht 200 Kinder, die konnten nicht Deutsch und ich nicht Französisch. Und das war ein unglaublicher Tiefpunkt meines Lebens. Und ich habe immer wieder diesen kleinen Koffer aufgemacht und zugemacht und habe mir gedacht, vielleicht ist da was drinnen, das mir Heimat gibt. Und ich hatte sowohl in Karlsburg später und vorher in Les Sierres in dem Koffer von der Köchin hineingepackt, die nicht blöd war, eine Kastanie aus der Beckgasse. Das war bei uns ums Eck. Und diese ungeschälte Kastanie hatte Stachel. Und dann habe ich immer diese Kastanie in die Hand genommen mit den Stacheln. Und wenn ich zum Bluten gekommen bin, habe ich mir gedacht, da bist du zu Hause in dem. Also eine masochistische Heimat. Und ich habe Tag für Tag, wie aus einem Irrenhaus kommend, in einem deutschen, österreichischen Kauderwelsch diesen Nonnen versucht zu erklären, dass ich nach Hause muss. Ich muss nach Hause, ich bin hier nicht zu Hause, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wie die Kinder heißen, ich weiß nicht, wie die Nonnen heißen, bitte nach Hause, so wie in E.T. Ja? Home, home, home. Und eines Tages bin ich einfach durchgebrannt. Das habe ich jetzt geschrieben, weil ich an meinen Memoiren schreibe. Sobald ich fertig bin, werde ich mein Gedächtnis ganz verloren haben. Aber jetzt versuche ich mir das zusammenzuglauben. Und bin 1-2 Stunden gegangen und kam zu einer Käserei. Und dort, die haben ja so Schweizerdeutsch oder so irgendwie gesprochen. Und da war ein Bauer. Und der Bauer hat mich gefragt, warum ich da bin und wer ich bin und was. Und ich habe versucht, in meinem Kauderwelsch zu sagen, dass ich da bin, weil ich so traurig bin und weil ich wohin muss, wo ich weniger traurig sein kann. Und er hat eine bezaubernde Frau, die mir nun auch ein Käsebrot angeboten hat. Und ich hatte von meiner Großmutter aufgeschrieben, in einem Merkheft, würde man heute sagen, ihre Telefonnummer in Gottenstein. Und dann habe ich gesagt, bitte, darf ich da, da kann man das anrufen. Und der hat das getan. Und ich habe die Stimme von meiner Großmutter gehört. Und ich habe einen totalen Nervenzusammenbruch bekommen. Da ist die Pieps gibt's, die wird mich retten. Und der habe ich das erzählt, was mit mir passiert ist. Und die hat gesagt, jemand, der sein Kind im Stich lässt, ist ein Verbrecher. Und dann hat sie gesagt, wo bist du genau? Und dann hat der Bauer ihr das erklärt. Und sie hat gesagt, in 5 Tagen bin ich bei dir. Und wenn es meine letzten Ersparnisse kostet. Und dann kam die. Und das hat mein Leben auch wieder verändert, weil es so eine Zärtlichkeit gehabt hat. Und mir gedacht habe, ja, bist nicht verloren, bist nicht allein. Und dann hatte ich eine neue Heilige, nämlich die Pieps. Also, das ist wieder so ein Stückel aus meinem Leben. Trag mich was anderes.
Ja, ich würde gern ein paar Jahre nach vorne.
Aber jetzt eben.
Ja, du bist dann in einer, ich meine, diese Geschichten, die finden ja alle in einem Schnitzlerkosmos statt oder so, in einer Welt, an die wir uns eigentlich kaum mehr erinnern können, nur du. Und da muss man aber sagen, dass du dann schon als sehr junger Mann in eine völlig andere Welt eingetreten bist, nämlich in die Popwelt, die aufgebrochen ist. Und Ö3 wurde gegründet und du bist dort ein Moderator geworden, Discjockey, glaube ich, hat das geheißen damals. Und was ist da passiert auf dem Weg, dass du da plötzlich hinter ein Mikrofon konntest und Leute unterhalten und die Bee Gees beschimpfen?
Was geschehen ist, dass ich intensiv zu lesen begonnen habe. Für mich war Lesen so eine Erleuchtung und beim Lesen bin ich relativ früh auf jemand gekommen, der für mich so war, wie wahrscheinlich für den Messner der Himalaya, nämlich den Josef Roth. Und ich habe mir gedacht, schreiben müsste man kennen. Lesen ist das eine, aber schreiben, eine Geschichte erzählen, anderen das Gefühl geben, dass man sie ernst nimmt, indem man irgendwo in einem herrlichen Ort am Land sitzt und da sind ein paar hundert Leute und man versucht ihnen irgendwas klarzumachen, was einem selber sehr spät klar wurde. Dass Geschichten ein Rettungsring sind. Wenn man erfährt, auch wenn man den Doderer liest und den Josef Roth und den Stefan Zweig und wie sie alle, ich rede jetzt mal nur von deutschsprachigen Autoren, wie andere sich aus einem Untergang herausgerettet haben. So wie die Mutter, die da reinspringt und dann kommt noch ein Feind und will sie töten. Ja? Und so gibt es aber auch Geschichten, die damit enden, dass ein Freund kommt und einen rettet. Und diese Rettungen sind immer so wichtig im Leben, weil man ja irgendwie, und das hat jetzt mit unserem Thema zu tun, weil man ja irgendwie einen eingebauten, gemeinen Pessimismus hat, der einem eben das Gefühl gibt, man schafft irgendwas nicht. Ja? Und je früher man draufkommt, dass es eine Chance gibt, dass man was schafft, wo man sich anhalten kann, wo man durchatmen kann, wo man sagen kann, bitte erklär mir jetzt, warum ich ganz bestimmt nicht untergehen will, desto schöner ist es für die Zukunft, die man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass es eine gibt. Und dann wollte ich mit sehr viel Zukünftigen zu tun haben. Und weil ich mit Zukünftigen zu tun haben wollte, wollte ich zu tun haben mit Frank Zappa oder ich wollte zu tun haben mit der Wiener Gruppe, mit Mossi Wiener, mit Konrad Bayer und wie sie alle heißen. Und da habe ich erlebt im HWLK, wo ich mit 12 oder 13 hingegangen bin und mich ein Jahr älter gemacht habe, damit die mich aufnehmen in ihre Schmäh- und Ausbildungsgemeinschaft. Und da habe ich gehört, wie die schimpfen auf Vergangenes, das aber die Grundlage ihres Seins war, weil wie hätten die eine Literaturgruppe gründen können ohne den Marcel Proust oder den James Joyce. Wenn man das nicht gewusst hat, hat man sich doch nicht als Dichter oder als Schriftsteller bezeichnen können. Und ich bin mit offenem Mund dort gesessen und habe mir gedacht, wie finde ich Anschluss an das, was die für die höchste Qualität halten. Und dann, wenn es zu Diskussionen gekommen ist, das ist die wahrhaftige Antwort auf deine Frage, zur Diskussion, und einer gesagt hat, der Lernet Holenius, das ist ein Trottel, oder der Gütersloh, der den ersten expressionistischen Roman geschrieben hat, Die tanzende Törin, es sind doch alles Trottel, die haben ja keine Ahnung, wir sind die Zukunft, wir sind die Götter, die jetzt schon beginnen zu blühen. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr, was er sagt? Dort drüben sitzt der Lernet Holenius und dort drüben sitzt der Gütersloh. Wieso geht ihr nicht hin und redet mit denen, lasst euch was erzählen? Der Gütersloh war der, der die Totenrede am Grab von Klimt am Hitzinger Friedhof gehalten hat. Und das hat mir natürlich unglaublich imponiert. Mir hat plötzlich die Vergangenheit so ein Rettungsanker sein können. Und dann war doch so, jetzt stehe auf bei dem Tisch und gehe dort hinüber und frage, ob ich zuhören darf. Und wie ich das mir errungen habe, dass die mit mir reden, auch mit Hilfe von dem Kurti Moldovan und Malern, die schon ein bisschen ein anderes Bewusstsein gehabt haben, dann habe ich gefragt, wer lebt noch aller? Diese Gruppe habe ich gefragt. Und da war der in Teilen grausliche Thorberg, der immerhin ein Busenfreund von der Marlene Dietrich war. Und mir dann diese Geschichten erzählen konnte oder mal für den Schönberger Libretto geschrieben hat. Und dann bin ich wieder in so eine Hoffnung hineingekommen, dass mir es vergönnt ist, das noch zu befragen und man nicht jeden Abend von den immer gleichen Leuten erklären lassen musste, wieso die Welt eh untergeht und nur sie können die Welt retten. Und jetzt mache ich einen Sprung, dann kam der Gerd Bacher, das war eine großartige Gestalt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sie noch kennt.
ORF, genau, 3 oder 4 Mal ORF-Generaldirektor, 3 Mal, danke, Alexander.
Und der hat mich einmal, irgendjemand hat ihm gesagt, da gibt es einen, der kann Schmäh führen, der kann sich vor ein Mikrofon setzen und der kann Sendungen machen, obwohl er es nie gemacht hat. Und dann hat der mich zu sich gerufen und hat gesagt, kennen Sie? Wir wollen einen neuen Sender gründen. Wir haben einen ganzen neuen Rundfunk gegründet. Jetzt wollen wir innerhalb des Rundfunks einen neuen Sender gründen. Und der soll heißen Österreich 3. Es gibt Österreich 1, Österreich 2 und Österreich 3, soll es auch gehen. Können Sie da was tun? Und da gab es den Hubert Geisbauer. Der war der Chef von der Religion und vom Jugendfunk. Und sehr katholischer, gescheiter Mann. Und der hat zu mir gesagt, wann würden Sie denn gern senden? Da habe ich gesagt, Sie... Ich bin immer bis um 6 im HWLK, also vor 3 am Nachmittag können Sie mit mir keine Sendung machen. Und dann hat er gesagt, okay, um 3 Uhr. Und wie soll die Sendung heißen? Und dann habe ich aus eben einem komischen Instinkt daraus gesagt, Music Box. Und das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Das war eine Revolution, weil die jungen Leute hat es ja überhaupt nicht gegeben in einer Art von Wahrnehmung von außen. Es gab keine Mode für die jungen Leute. Es gab die Musik, die die geliebt haben, nicht im Radio. Kein Mensch hat Simon und Garfunkel gespielt, kein Mensch.
Wir reden jetzt ungefähr Ende 60er, Anfang 70er.
67, 67. Und bin ich 20 geworden. Und dann bin ich heute halt das erste Mal erschienen und habe dort vor dem Mikrofon genau das gemacht, was wir im Havelka immer gemacht haben. Ich habe Geschichten erzählt und habe mir Anmaßungen geleistet und war frech und schier zu Leuten. Das ist mir dann später zu Recht sehr am Kopf gefallen, weil die Energie, die man ausschickt, kriegt man wirklich zurück. Ich war dann oft so verwundert, wieso kommt so viel Hass auf mich, wieso kommt so viel negative Wahrnehmung, weil ich das eingeladen habe. Und es ist wirklich so, dass zumindest meine Lebenserfahrung, was ich mir erbettle, das kommt dann. Und dann ist was Großartiges passiert für mich. Österreich hatte keine Musik, wie du vorher gesagt hast, es gab keine Gastspiele von den Superstars. Und dann hat es aber langsam begonnen, so wie es auch langsam Mode gab für die jungen Leute. Vorher gab es nur den Plapper. Der Herrenschuh Cäsar macht unauffällig 30 Zentimeter größer. Oder die Gewerkschaftsweste. Im Kino, was sie nicht wissen können, glaube ich, gab es damals vor den Filmen eine Modenschau. Und das war für den Qualtinger göttlich. Der ist dann immer heimlich auf die Bühne hinaufgesprungen und ist auch in diesem Model-Schritt über die Bühne gegangen und hat dann einen Klappstuhl mitgebracht. Und da hieß es dann, der Klappstuhl vom Möbel Karasek bricht schon unter leichteren Menschen zusammen. Und ich habe dann wirklich bemerkt, dass wenn ich im Rundfunk bin, ich plötzlich was wäre, nämlich berühmt. Es gab ja da 100.000 junge Leute draußen. Und wenn ich gesagt habe, Beatles oder Rolling Stones, oder wenn ich eben, wie du vorher gesagt hast, die Bee Gees beleidigt habe, weil ich fand die unerträglich. Und dann habe ich mir das Gemeinste angewöhnt, ich habe immer Platten zerbrochen. Kannst du dich zumindest als Mythos an das erinnern? Heute sind die Verlierer der Woche, gen. Und das hat hunderttausende Jugendliche geärgert.
Komisch.
Weil das waren ja ihre Idole und es hat hunderttausende gefreut. Und da habe ich mir dann eines Tages gedacht, weil ja alle, die in Österreich Konzerte gegeben haben, das hat dann auch angefangen, da gab es ja sogar, weißt du, das ist einmal ein Jimi Hendrix Konzert in Wien gab und so. Die kamen zu mir in die Sendung, weil die mussten Reklam machen für ihre Konzerte. Und der Einzige, der ihnen das bieten konnte, war ich. Diana Ross und die Supremes oder eben Leute der Beatles, der Paul McCartney. Also es war großartig. Ich bin dort gesessen und es wurde mir alles am Silbertablett serviert. Und eines Tages ist der Größenwahnsinn in mir wieder zum Überkochen gekommen. Und ich habe gesagt, warum interviewe ich da ständig Leute? Ich will, dass ich interviewt werde.
Ist gelungen.
Das ist dann relativ bald auch möglich gewesen. Ich hatte aber keinen anderen Plan, als jetzt mache ich Platten. Und da gab es eine Schallplattenfirma, die hieß Amadeo. Und die ist Aschenbecher. Und die Firma Amadeo hatte gerade einen unglaublichen Erfolg mit Friedrich Gulda, spielt alle Beethoven-Klavierstücke. Und da haben sie so viel Geld verdient. Und ich habe mir gedacht, jetzt geht zu dem Chef hin und sage, kann ich eine Platte bei Ihnen machen? Und der hat gesagt, lieber was? Ich habe gesagt, Sie haben gerade so viel Geld verdient mit dem Gulda, probieren Sie es in mich zu investieren. Und das hat er getan. Und dann hat er aber noch die kühne Frage gestellt, was ist denn, sollen da drauf sein auf der Platte? Haben Sie irgendwas geschrieben, Symphonien, Lieder, Schlager, Volksmusik? Und ich habe gesagt, naja, das, wenn Sie mir das Geld geben, dann werde ich das tun. Und dann habe ich Lieder geschrieben, aber so wenige, dass auf dieser ersten Platte, die den kühnen Titel Andriela Nummer 1 hatte, weil ich mir gedacht habe, wenn das im Geschäft da liegt, in den Regalen und die Leute lesen Nummer 1, glauben die, das ist der größte Hit, den es derzeit gibt und kaufen das alles. War auch so. Und dann sind mir so wenig Lieder eingefallen, dass ich französische aufgenommen habe und englische, die gar nicht von mir waren. Und dann...
Mit einem deutschen Text.
Nein, ich habe auf Englisch gesungen, damit kann man mich gut erpressen, wenn du das irgendwo denkst. Und dann habe ich in Österreich Konzerte gegeben. Das erste im Orpheum in Graz. Da haben der Wolfi Bauer und ich eine Jazzmesse geschrieben. Was schrecklicher ist, kannst du dir nicht vorstellen.
Also doch noch die heimatliche Prägung ein bisschen da gehört.
Ja. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Der Gerd Bacher ist zu mir gekommen. Ich erzähle ihnen nur irgendwie die kühnsten Geschichten und hat gesagt, da waren wir schon per Du. Übrigens, Klammer, ich bin dann irgendwann mal zum Bacher gegangen und habe gesagt, was soll man eigentlich spielen in der Musicbox? Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, spielt's Strangers in the Night. Das war das Programm, das der Chef vorgegeben hat. Und dann hat der Gerd zu mir gesagt, den ich geliebt habe, zu Recht, mach eine Fernsehsendung. Und ich habe vorher schon eine mitgemacht, die hieß Wünsch dir was. Ein paar von Ihnen werden sich an das gehören. Niemand, da sieht man, wie alt ich bin. Und da war ich einer der Redakteure. Und das war ein ziemlicher Skandal. Das hat einmal im Monat gespielt und hat den ganzen deutschen Sprachraum beschallt. Und hat nur daraus bestanden, dass man Menschen provoziert hat. Da war das erste Skandal, war die Klarsichtbluse. Liebe Frau, eine Familie ist dort aufgetreten, Vater, Mutter, Kinder, und denen wurden Fragen gestellt. Glauben Sie, dass wenn da ein Löwenkäfig ist, mit einem Löwen drinnen, dass der Vater von der Familie sich trauen wird, in den Löwenkäfig hineinzugehen? Und dann hat die Mutter gesagt, weiß ich nicht. Und die Kinder haben gesagt, naja, der Papa könnte es aus Eitelkeit schon machen. Und so Sachen sind passiert. Und wenn immer einer das sich getraut hat, haben sie Punkte bekommen. Und am Schluss war der, der die meisten Punkte hatte, in der Lage, sich einen Wunsch zu erfüllen. Deswegen hieß das Wünsch dir was. Und bei dem Löwen war übrigens was richtig Interessantes. Wir haben uns von einem Zirkus ein Käfig und den Löwen, kennst du das?
Mhm.
Gott sei Dank. Und da war ein Löwe drinnen und es gab natürlich Proben für diese Sendung. Und da waren die Kameraleiter und wir haben das ausprobiert. Peter Behle hieß der Regisseur. So sinnlose Sachen merke man. Und bei einer der Proben hat der Dompteur in seinem Wahnsinn die Tür von dem Löwenkönig ein bisschen anklären lassen, ne? Alles ging los, Probe. Der Löwe ist aus dem Käfig draußen. Es hat in der Stadthalle gespielt. Der ist gesprungen über die Sitzreihen. Alle waren panisch. Am meisten panisch ich. Aber das war einer der Augenblicke, in denen ich eine gewisse Intelligenz bewiesen habe. Ich bin nämlich in den Käfig hinein. Habe von innen zugesperrt. Was eine Ding. Und draußen haben alle geschrien. Ja. Und dann hat der Bacher gesagt, jetzt machst du eine eigene Sendung. Und wie viel Budget habe ich? Und er hat gesagt, wirklich so viel du brauchst. Und dann habe ich eine Sendung gemacht, die hieß Wer war Andriela? Und die hat davon gehandelt, dass ich tödlich verunglückt bin und dass der ORFs Programm unterbricht, so wie beim Orson Welles, ne? Und die Sprecherin sagt, wir unterbrechen jetzt unser Programm, meine Damen und Herren. Soeben erfahren wir, dass Andriela bei einem Flugversuch tödlich verunglückt ist. Und wir bringen jetzt eine, das haben die ja im Prinzip für alle vorbereitet, wir bringen jetzt eine Sendung über sein Leben. Die wenigsten Leute haben sich gedacht, das kann ja nicht gehen, das gibt's so nicht, wenn der vor einer halben Stunde gestorben ist, werden die doch jetzt nicht einen Nachruf bringen. Und in dem Nachruf waren so wahnsinnige Dinge drinnen, wie dass das Bundesheer auf der Ringstraße marschiert mit heller Maske. Dass in der Staatsdruckerei neue Geldscheine mit meinem Antlitz draufgedrückt haben. Dass man sieht, wie sich hunderte junge Leute und Damen tätowieren lassen mit meinem Gesicht. Ja? Und. Dann wurde ein Besuch ermöglicht in dem Mausoleum, wo ich begraben liege, eine halbe Stunde, nachdem ich gestorben bin. Und da lag ich mit so goldenen Armstummeln und Füßen. Und dazu hat es immer Lieder von mir. Jetzt regen sich schon die Lautsprecher auf. Und das war ein solcher Skandal. Die Kronenzeitung hat tagelang nur auf der Titelseite verkündet, was der Chaos gekostet hat. Und mich hat das ziemlich eingeschüchtert, muss ich sagen. Und da war auch nur der Qualtinger, der gesagt hat, du wirst viel ärgere Dinge in eurem Leben.
Womit er recht gehabt hat.
Absolut. Und das, auf das hinauf hat der Spiegel einen tollen Artikel geschrieben über mich. Ein begnadeter Kunstzigeuner oder so irgendwas. Und auf das hinauf haben deutsche Veranstalter gesagt, der muss jetzt auf Tournee gehen in Deutschland und wir werden ein unglaubliches Geld mit dem verdienen. Gut. Nach etwa 5 Monaten hat mich der Veranstalter angerufen, an Telefonschweiß gebadet und hat gesagt, Sie, wir haben uns geirrt, Sie verkaufen ja überhaupt keine Karten. Dann haben wir gedacht, naja, das war ja nur im Fernsehen eine Sendung und die lief nicht in Deutschland. Ich sage, was können wir machen? Ich habe Hallen gebucht. Lassen Sie sich was einfallen, dass wir Karten verkaufen. Jetzt ist eine ähnliche Situation mit dem Löwen. Bin dann zu einem Freund von mir, dem Louis Dimanche, einem tollen Fotografen, hingegangen und habe gesagt, was können wir machen? Und er sagt, wir machen ein Plakat, das so provokativ ist, dass die Leute glauben, du bist geisteskrank und sie kaufen ein Ticket, weil sie dich sehen wollen. Wer ist der Noah? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Wir machen große Plakate, auf denen steht drauf, André Heller, eine Legende geht auf Reisen. Und das haben die Leute auch wieder geglaubt. Eine Legende, den müssen wir uns anschauen. Und so ging es dann immer weiter. Nicht immer durch Hochstapelei, sondern auch manchmal, weil die Lieder gut waren. Und weil den Leuten die Konzerte gefallen haben. Also wir sind jetzt ungefähr beim Jahr 73. Können wir auch abbrechen, wenn du möchtest.
Na, wir machen weil ich möchte dann doch ein bestimmendes Motiv, das dein Leben geprägt hat, noch diskutieren, weil das auch mit dem Thema Zuversicht möglicherweise zu tun hat. Du warst sehr erfolgreich als Chansonnier und Popkünstler und hast dann aber aus eigenen Stücken gesagt, ich höre auf damit, ich möchte etwas anderes machen. Und das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Entscheidung gewesen, jedenfalls, weil wir wissen, dass sobald jemand etwas hat, womit er Erfolg hat, womit er identifiziert werden kann, womit er Menschen näher kommt, Freude macht, ist ja alles passiert mit der Musik, geht eigentlich ein normales Künstlerleben im selben Fluss weiter. Du hast gesagt, ich höre auf, ich trete nicht mehr auf, ich habe keine Lust mehr, um 20 Uhr talentiert sein zu müssen. Und hast völlig andere Dinge gemacht. Was hat dir die Notwendigkeit einerseits gegeben, sowas zu beenden und andererseits die Zuversicht, dass dahinter auch wieder etwas wartet, was interessant und erfolgreich sein kann?
Naja, ich höre jetzt einmal auf, diese merkwürdigen, skurrilen Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, sondern ich komme zu ein paar Basis-Erkenntnisse, die ich gehabt habe. Ich habe gemerkt, dass mein Leben entgleist, dass ich viel zu aggressiv und in manchen auch zu anmaßend und dass ich mich selber, was ich heute am Abend da bis zu einem gewissen Grad mache, heute zum Mittag, bagatellisiere in manchen Dingen. Ich habe das immer ganz gern gehabt, Geschichten über mich zu erzählen, die schlecht ausgehen oder so. Und ich habe mir diese Anerkennung, die ich mir so sehr gewünscht habe, und die Liebe, von denen ich gehofft habe, dass sie mich einmal umarmen wird, die habe ich mir eine Zeit lang, ich habe mich nicht getraut, sie mir zu holen. Weil ich habe ja hunderttausende Leute gehabt, die Sympathien für mich hatten. Und irgendwie war mir das immer genannt, denen in die Augen zu schauen und mir zu denken, kann ich mir das jetzt abholen, diese Herzensbildung, diese Freundlichkeit. Und ich bin dann in etwas hineingekommen, was zu diesem Thema heute unglaublich wichtig wäre, aber ich weiß schon, was da ausbricht, wenn ich über das zu reden anfange. Dass es ohne Spiritualität einfach nicht geht. Wenn man keine Spiritualität sich erobert hat, die man glauben kann, und Glauben genügt nicht, man muss wissen. Und wissen kann man es nur, weil ich einen Plan hast und einige solche Erlebnisse hast, dann weißt du, dass du nicht in einem Zufallsgenerator lebst. Weil viele, viele Millionen Menschen oder Milliarden glauben, das ist, wieso gerade ich, von einer Krankheit, von einer Liebesgeschichte, von einer Angstraserei. Und das habe ich ja auch alles gehabt. Aber ich habe mir auch gedacht, du musst dich verändern. Und verändern heißt, du baust dich ab und musst dich noch einmal neu zusammensetzen. Und die Hoffnung, die Zuversicht, die du brauchst, um aus dir einen gelungenen Menschen zu machen, die musst du dir erarbeiten, die kriegst du nicht geschenkt. Und ich habe so viel an Angst und so viel an Boden unter den Füßen weggezogen bekommen. Das könnte man jetzt wieder 3 Stunden darüber reden, was das für Erlebnisse waren. Aber es war mir klar, so geht's nicht weiter. Und dann kam die Geburt meines Sohnes. Da war ich Mitte 40 oder so. Weißt du, das Albina, wann das genau war? Mitte 40. Und dann war ein Erweckungserlebnis. Ich war in Bangkok, ich habe damals ein sehr erfolgreiches Projekt gehabt, sie ist Begnadete Körper. War eine Show über chinesische Wunder-Akrobat. Und ich wollte so gern bei der Geburt dabei sein von dem Kind. Und es ist aber nicht ausgegangen, weil ich einen Tag zu lang war in Bangkok und dann kam dort im Garten vom Hotel Intercontinental oder Hilton, kam einer vom Hotel und hat mir so ein Tisch, damals gab es keine Handys, Tischtelefon hingekriegt. Und ich sage Hallo und da sagt eine Hebamme, wir übertragen Ihnen jetzt die Geburt Ihres Sohnes. Und ich habe fassungslos zugehört, bin am nächsten Tag in Wien gewesen. Und ich war kein Sympathisant von dem Kind, weil ich es mir nicht zugetraut habe, so Angst gehabt, dass ich so ein Versager bin als Vater, wie das mein Vater war. Und wenn ich raus aus dem Flugzeug bin, da hingegangen, wo die Mutter von dem Kind stand, und die hatte so ein Bündel in der Hand. Und ich habe mir eine Minute, bevor ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Augenblick von Ewigkeit. Das wird es jetzt, solange du lebst, immer geben. Mach dir da nichts vor. Bin ich hin, dann hat die das abgedeckt und ich habe mir gedacht, es gibt sowas, das war mir nach einer Minute klar, es gibt sowas wie bedingungslose Liebe. Wenn mich einer fragen wird in Zukunft, wer von euch beiden sterben soll und wer überleben soll. Und du kannst die Entscheidung treffen. Dann werde ich sagen, ich möchte sterben und der Ferdinand soll überleben. Oder wenn da die Stadtbahn kommt und nur einer von uns zwei haut sich vor die Schienen aus irgendeinem Grund und einer kann gerettet werden, dann bitte lass den Ferdinand gerettet werden. Und das klingt so pathetisch und so, aber es war so. Und wir werden ja geboren als Marmorblock. Und aus dem heraus müssen wir hauen, eine Figur. Und die Figur sollte am Schluss das Gelungenste sein, was der André Heller sein kann oder was der Christian Seiler sein kann. Und ich weiß, dass ich in diese Welt gekommen bin, aus dem Wunsch heraus zu lernen, so wie man bucht ein Universitätsstudium. Und ich weiß, dass ich mit Werkzeugen ausgestattet bin, die mir ermöglichen, in diesem Leben Dinge herzustellen, Ereignisse herzustellen, die gebraucht werden. Jetzt sind wir sozusagen beim ernsteren Teil meines Denkens über mich selber. Und ich habe dann gesagt, ich will diese Lehrmöglichkeit nicht veruntreuen. Weil ich von so vielen erlebt habe, dass sie hochbegabt waren, auch Künstlerfreunde, und gesagt haben, ich bin ein Versager. Das ist alles nichts wert, was ich mache.
Und diese Zweifel hast du selber nie gehabt?
Oh ja, ganz stark. Bis vor wenigen Jahren habe ich mir immer noch gedacht, es wird nichts. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, du hast ja da schon bewiesen, dass du das kannst. Jetzt vertrau deinem Können und mach dich nicht runter und bretter nicht ein, dass du schlechter bist, als du begabt bist. Und das Kind hat mir sehr geholfen. Oder wunderbare Wesen wie die Albina, die da in der ersten Reihe sitzt, die haben mich bei der seelischen Hand genommen und haben gesagt, wir stehen das durch miteinander. Du brauchst schon einen Menschen. Du brauchst ein Wesen, ein beseeltes Wesen, das im richtigen Augenblick da ist und das sagt, wir stehen das durch. Nicht nur du stehst das durch. Und ich bin sehr, sehr abhängig von Verständnis. Und ich bin eine große Prüfung für denjenigen, der entschieden hat, mich oder diejenige, die entschieden hat, mich zu lieben, weil das oft so anstrengend ist. Ja? Einen Selbstquäler. Und da gibt es ein Dauererlebnis von mir. Ich habe ja sehr viele Erfolge in meinem Leben gehabt, die mich am Anfang verzweifelt gemacht haben. Und am Schluss habe ich sie so genommen, das gehört halt so. Es bin halt ich. Es gelingt. Das habe ich aber dann natürlich bald auch nicht mehr geglaubt. Und ich habe dann... Nein, das ist zu intim, das will ich jetzt gerade nicht erzählen. Obwohl ich dazu neige, auch solche Geschichten zu erzählen, die ich nicht erzählen sollte.
Dann erzähl es heute.
Ich habe mich oft angeschaut, oft vorm Spiegel stehend. Und es ist unglaublich, was ich alles gelernt habe, was ich alles weiß, nämlich wirklich weiß. Und dann kommt die Situation, wo du das Gelernte anwenden solltest. Ja? Und dann entsteht was Furchtbares. Ein riesiger Abgrund zwischen dem, was man weiß und dem, was man verwirklichen sollte. Das kennen sehr viele auch in diesem Raum. Und da steht da und sagt, wieso kann ich das nicht? Ich weiß es doch, ich kann es anderen erklären. Ich kann mir anmaßen, ihnen zu erzählen, wie was Bestimmtes geht. Und wenn ich es brauche für mich als Rettungsring, dann lasse ich den Rettungsring fallen und ziehe mich zurück und entmutige mich selber. Und das ist ein Skandal, das ist eine Infamie gegenüber dem, was ich lernen durfte. Und dann kommt man an, das ist eh nicht, du kannst es eh. Das ist etwas, was mich immer groß irritiert, weil mich das auch schon ein Leben lang erfolgt hat, wo ich nicht entmutigt wurde von Pfarrern, von der Familie, von wem auch immer, und wo ich mich nicht auch selbst entmutigt habe, dort kam dieser unerträgliche Satz, du kannst das eh. Ich weiß das, ich weiß das, du kannst das doch. Und die Leute verstehen oft nicht, dass hinter dem du kannst das doch eine irre Arbeit steckt. So Leute, die stimmt begabt sind, die kriegen zwar diese Begabung mit hinein ins Leben, aber in der Welt kriegen sie nichts geschenkt. Da muss man es dann tun. Ja? Und ich bitte mir darauf nichts ein. Ich weiß nicht, um Gottes Willen, neues Projekt, neue Mutnotwendigkeit. Und passieren tut es so, ich sage mir oft, jetzt ist genug. Jetzt fährst du nach Marokko, gibst da Ruhe, atmest durch, gehst spazieren in dem herrlichen Park, streichelst Katzen und Hunde, rufst viermal am Tag deinen Sohn an und sagst ihm, wie sehr du ihn liebst. Und geh mit der Albina Hand in Hand spazieren und auf so einem Spaziergang umarmen wir uns 12-mal, auch als Ausdruck, wie gut wir es haben. Aber dann, ja, ist es so, dass es an der Tür klopft. Die Projekte holen mich ab. Ich sage aus und 4 Wochen später klopft es an meiner Seelentür. Draußen steht was und sagt, mach mich, tu mich. Ich sage, bist du verrückt? Jetzt möchte ich Ruhe, ich möchte auszittern, ich möchte Rücksicht nehmen auf diesen kleinen Buben in mir. Ich möchte ihm das Gefühl geben, dass ich ihn nie im Stich lassen werde, wie mein Vater mit dem Koffer. Und dann sagt das Projekt, was ist, ist ein Buch, ein Lied, ein Park, ein Aquarell, eine Zeichnung, eine fliegende Skulptur, was auch immer es sein kann. Dann sagt das, du musst mich machen. Und ich sage, bist du größenwahnsinnig? Ich entscheide solche Sachen in meinem Leben. Nein, du musst es machen. Ich bin hierher gekommen, um dich abzuholen. Und ich sage, na, mit mir machst du das nicht, so kannst du nicht mit mir reden. Und da kommt was Schreckliches, was ganz Gemeines und abseits jeder Spiritualität. Es ist wie wenn die Dämonen sich zusammengeschlossen hätten, um zu wagen, mir solche Angebote zu machen. Der sagt, wenn du mich nicht machst, wirst du krank werden. Arg, ne? Und dann sage ich so, jetzt ist genug. Jetzt lasse ich mich überhaupt nicht einschüchtern, steh auf und geh. Und dann fängt was an in meinem Kopf, wo ich mich frage, was werde ich davon lernen? Weil das ist das Wichtigste in meinem Alter und auch schon die letzten 30 Jahre. Wie kann ich weiße Flecken auf der Landkarte meines Wissens tilgen? Wie kriege ich das los? Ich bin hier, um mich lernend zu verwandeln. Und das muss ich nützen. Und ich will nicht am Totenbett sagen, wie so viele Leute, das hätte ich machen sollen. Und darum liege ich bis zu einem gewissen Grad, das klingt so pathetisch, immer am Totenbett und sag mir, mach's, ehe du das bereuen wirst. Und deswegen mache ich auch so viel. Ich mache so viele unterschiedliche Sachen, weil ich mich so fürchte, dass ich meine Chancen verpassen könnte. Und diese viel Begabungen, die ich habe, die so viele Leute und so viele Kritiker so ärgern oder empören direkt oder sagen, warum muss der mit einem Hintern auf 200 Hochzeiten tanzen? Weil ich nichts anderes kann. Das ist das, was mir meine Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und darum mache ich es. Und ich kann mich nicht von dem oder jener Person. Das ist also interessant mit den Kritikern. Ich habe so viel gelernt von Kritikern. Das muss man ernst nehmen. Man kann nicht wütend sein auf Leute, die nicht zum selben Zeitpunkt wie man selber bestimmte Dinge tun wollen. Und wenn sie es nicht tun wollen, ist es ihnen schon widerlich, dass das irgendjemand tut. Ja? Und dann kriege ich da Vorhalte oder irgendwas Hartes und dann schaue ich als erstes hinein, was kann ich von dem lernen? Und ich kann mir es auch nicht lernen, zum Beispiel meine Feinde zu verurteilen. Meine Feinde, wenn die was geschrieben haben, was mir gefällt, wenn die was kombiniert haben, was mir gefällt, dann haben die mein Leben bereichert. Und ich bin nicht bereit, denen meinen Hass nachzuschicken, wenn sie mir was Gutes getan haben. Das sind aber Sachen, die lernt man eben erst spät. Weil sehr viele Künstler sind so verliebt in ihre Feinde. Ah, da habe ich einen Widerstand. Dem werde ich es zeigen. Ich kann nicht meine Zeit verschwenden, um es jemandem zu zeigen. Ich kann nur meine Zeit nützen, um mir etwas zu ermöglichen. Du verstehst mich.
Ich verstehe dich. Und ich danke dir sehr, dass du uns ermöglicht hast, dir zuzuhören hier an dieser Stelle. Und bedanke mich bei euch für diese große, andächtige Ruhe in diesem Kirchenschiff hier. Und,
soll man noch ein paar Fragen beantworten? Oder
ist wenn du das möchtest, dann sollen die Menschen, die Fragen haben, aufstehen und sie laut und deutlich an den André Heller stellen.
Wie heißt es? Wer etwas wissen möchte, stehe auf und trete vor.
Genau.
Danke, Herr Heller. Ist sie früher mit Waldinger zusammen? Wer hat die geschrieben?
Die Texte habe immer ich geschrieben. Ja, Sie fragen mich, weil ich teilweise so hart war. Ne? Bei mir sind sie alle im Arsch, da haben es natürlich kein Liebeslied. Der Qualtinger war, bitte setzen Sie sich. Qualtinger war eine, nein, das habe ich jetzt nicht herablassend gesagt. Der Qualtinger war eine unglaubliche Figur und vollkommen falsch eingeschätzt. Der hat mir so viel beigebracht und er hat gesagt zu mir, ich darf es geben, probier dich aus, bemühe dich, überall hinzuschauen, wo was ist, was du noch nicht kennst. Der hat mich oft bei der Hand genommen und wir sind spazieren gegangen durch Wiener Gassen und er hat gesagt, schau, da oben auf den Dächern, da sind Figuren, schau dir die an, schau nicht immer nur nach unten, schau nach oben. Wieso heißt die Gasse so und so? Schau mal nach. Damals hat es noch kein Internet gegeben. Gab es ein Buch, das ist der Kroner. Da waren alle Wiener Gassen beschrieben. Oder er hat gesagt, jetzt improvisieren wir. Das habe ich von ihm gelernt. Wir gehen in das Lokal und da ist ein Ehepaar und du bist jetzt die Frau und ich bin der Mann, aber wir wissen nicht, was die reden und die nächste halbe Stunde reden wir für die. Ja? Und sie sagt, hörst du, Karl, das macht mich so nervös, dass du immer so mit dem Messer schepperst oder so. Der Helmut sagt, lass mich in Ruhe. 30 Jahre gehst du schon auf die Nähe. Wenn du so mit mir weitersprichst, steche ich dir die Gabel in die Augen oder so. Und ich habe jetzt bei diesem winzigen Show Remasuri, das da in Wien läuft, eine Huldigung ans Wienerlied. Da fallen mir dann so viele Sachen mit dem Qualtinger ein. Zum Beispiel, dass ich einmal, das ist wirklich eine Lieblingsgeschichte von mir, dass ich im Spital gelegen bin mit einer schweren Gelbsucht. Der Helmut, der ums Eck vom Rudolfinerhaus gewohnt hat, jeden Tag gekommen ist mit einem Einkaufsnetz. Es gab damals noch Netze und nicht nur Billersacken. Und mir was vorgelesen hat. Polka. Oder er hat mir vorgelesen, ganz früh schon österreichische Dichter, die noch gelebt haben. Und dann hat er gesagt, willst du, dass ich dich morgen auch besuche? Und ich habe gesagt, ja bitte, das ist so liebevoll von dir. Jetzt mache ich einen Schnitt zu dem Höhepunkt, zu einer Geschichte. Eines Tages klopft es an der Tür und ich sage herein und da rein kommt der Qualtinger in einer Schwesterntracht. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum? Wirst du einen Grund haben, dass er sich beim Lambert Hofer, dem größten Kostümverleih in Wien, ausgeliehen. Und dann geht er raus aus dem Zimmer und am Stock über mir in dem Rudolfinerhaus-Spital war eine Suite, die dem Dr. Fellinger sozusagen gehört hat, das war der Arzt für die Zelebritäten und für die Könige aus der ganzen Welt und die arabischen Prinzen. Und dort gab es eben diese Suite und dort war das Kronprinz von Saudi-Arabien gerade in Operationsbereitschaft. Und eine halbe Stunde später kommt die echte Krankenschwester zu mir ins Büro, wollte ich sagen, zu mir ins Krankenzimmer und sagt, Herr Heller, Herr Heller. Und ich sage, was ist passiert? Nein, ich kann gar nicht drüber reden, sowas Entsetzliches. Es ist so, bitte, hör's mal. Kann ich Ihnen nicht helfen, was ist denn passiert? Der Herr Qualtinger ist als Schwester verkleidet ins Krankenzimmer vom Kronprinz von Saudi-Arabien eingegangen und hat zu ihm gesagt, Hoheit, in Ihrem Urin wurde Öl gefunden. Also, könnte ich Ihnen 100 solche Geschichten erzählen. Noch eine Frage, bitte schön.
Bitte fragt sie einem noch was.
Diese Sachen gibt es, das sind natürlich ganz wienerische Dinge. Soll ich die Geschichte mit dem Taxi erzählen in Wien? Wien ist so ein, ja, und so oft, wenn ich was erzähle, so gelernt, das kann nicht stimmen, aber ich ziehe das so an. Zum Beispiel, das ist ein ganz neues Vorkommnis. Ich bin da gegangen in der Singerstraße. Kommen zwei arabische oder, weiß ich nicht, Damen auf mich zu Und Sie wissen, dass viele von denen nur nach Österreich kommen, weil es da kalt ist oder schneit oder ein Regen ist. Und Zell am See zum Beispiel, das ist unglaublich, da ist jedes zweite Geschäft beschriftet in arabischer Schrift. Und die kommen zu mir, ich habe eine halbe Minute gebraucht, bis ich verstanden habe, was die meinen. Ich sage auf Englisch, entschuldigen Sie, wo ist hier der Regen? Wie bitte? Die haben geglaubt, da ist ein Platz in Wien, wo es regnet. Also, schön, liebevoll. Ne? Aber ich steige in ein Taxi ein und sage, bringen Sie mich bitte in die Huschka-Gasse 11. Und er sagt, ja, gern, Herr 100 Wasser. Und ich, das ist aber nicht die Point. So eine billige Point würde ich Ihnen nicht erzählen. Und da bin ich gesessen und dachte, wenn er mich für ein 100 Wasser holt, soll er mich für ein 100 Wasser holen, ist doch wurscht. Und ich war so irgendwie traumversunken und einmal habe ich die Augen aufgemacht und ich sehe den in seinem Rückspiegel, den Taxifahrer. Und dann merke ich, in seinem Kopf braut sich irgendwas zusammen. So. Und nach 5 Minuten tut er was sehr Gefährliches, er dreht sich um beim Chauffieren. Und dann sagt er zu mir, ist mir jetzt sehr peinlich, Herr 100 Wasser, die sind ja schon tot. In diesem Sinne, alles Gute.
Danke, André Heller.
Ich will noch einen Satz sagen. Ich danke Ihnen sehr. Sie wissen, wer der Lewis Carroll war. Das ist der, der Alice in Wunderland geschrieben hat. Und ich habe von dem einen Satz gefunden. Bitte setzen Sie ihn nur 1 Minute nieder, das ist mir so Meinung. Und der Satz ist sehr gescheit. Der sagt, wenn Sie wohin gehen, in die Oper, ins Kino, zu einem Vortrag, dann überlegen Sie sich genau, ob Sie dort auch sterben wollen, weil nämlich jeder Ort, an dem Sie sich aufhalten, der sein kann, bei dem er stirbt. Das ist ziemlich gescheit. Das hätte ich Ihnen vorher sagen sollen. Danke, danke, danke. Danke Ihnen sehr.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?